Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei Israels Religionsgeschichte aus bibelkritischer Sicht. Wir kommen noch zur dritten Periode, die da unterschieden wird, die sogenannte priesterliche Periode ab 587 vor Christus. Nicht wahr? Mit der babylonischen Gefangenschaft kam das Königtum in Juda zum Ende. Und dann wird hier behauptet, nach dem Ende des Königtums wird das Priestertum immer wichtiger. Und erst ab dieser Zeit habe man die Priesterschaft auf die Sippe, auf die Familie Aarons beschränkt. Und zwar wird dann hingewiesen auf Hesekiel 44, 7 bis 16, wo es ja um das Priestertum geht im tausendjährigen Reich. Und weiter wird aber behauptet, Aaron selbst sei eine erfundene Person. Aber man hätte das quasi auf eine Sippe innerhalb des Stammes Aaron, des Stammes Levi eingeschränkt, auf die Familie Aaron. Und erst in dieser Zeit seien nun all die Opfer und die Gottesdienstordnungen in den fünf Büchern Mose im P-Dokument festgelegt worden. Also da wird wirklich das, was in der Bibel steht, wird überall gesagt, das stimmt nicht. Es war genau anders. Also wenn man andere Bücher so lesen würde, wenn man die Zeitung so lesen würde. Ja, und das Schlimme ist, wir haben hier eine ganz mutwillige Verdrehung, die stützt sich nicht auf Fakten ab, sagen wir auf außerbiblische Dokumente oder auf Ausgrabungen. Es ist wirklich eine Behauptung, einfach indem man das, was steht, auf den Kopf dreht. Es ist, wie wir gesehen haben, sogar eine gotteslästerliche Verdrehung. Ein paar Bemerkungen zum Thema liberales Theologiestudium heute. Im deutschsprachigen Raum, da wird hauptsächlich eine Verbindung gelehrt von Quellenentscheidungstheorie, also die Wellhausen-Theorie, wie wir das gesehen haben, und das wird verknüpft mit dem überlieferungsgeschichtlichen Ansatz. Im skandinavischen Raum, also wenn man in Schweden Theologie studieren würde, dort wird hauptsächlich der überlieferungsgeschichtliche Ansatz gelehrt und nicht die Quellenentscheidung. Und im englischsprachigen Raum, sagen wir in England oder an liberalen Schulen in den USA, da wird vor allem die Quellenentscheidungstheorie gelehrt. Also es kommt ganz darauf an, in welchem Land man studiert, was man dann zu hören bekommt als Wahrheit. Die Wahrheit ist von Land zu Land abhängig. Aber das Tragische ist, obwohl die liberale Theologie sich eigentlich selber erhängt hat und gerade durch ihre totale Widersprüchlichkeit gezeigt hat, wie das Ganze unhaltbar ist, keine Bereitschaft zur Buße. Es wird auf diesem Grundansatz, die Bibel ist nicht Gottes Wort, wird einfach weiter gewurstelt, möchte ich sagen. Aber keine Bereitschaft zur Umkehr. Und in der Pause hat jemand gefragt, ja, wie kann dann jemand, der wiedergeboren ist, heute noch Theologie studieren? An einer solchen Uni? Muss ich sagen, das kann er doch nicht. Und es ist auch in der Tatsache, in der Realität so, da kommen junge Leute aus dem Gymnasium, waren vielleicht in der Bibelgruppe, haben die Bibel geliebt und entscheiden sich für Theologiestudium, sagen wir in Zürich, und dann im ersten, zweiten Semester, dritten Semester, einer nach dem anderen kippt. Es ist praktisch nicht möglich, dieses Studium durchzuführen, ohne dass man den Glauben an das unverbrüchliche Wort Gottes verliert. Das ist tragisch, aber es ist eine Tatsache. Es gibt Alternativen in der Schweiz als Hochschule nur die STH Basel, in Deutschland zum Beispiel die FTA in Gießen. Im englischsprachigen Raum gibt es noch mehr bibeltreue Schulen. Aber von der Bibelkritik her werden die alle quasi zutiefst verachtet. Dass alle, die das nicht glauben, seien unwissenschaftlich. Ja gut, also wie wissenschaftlich das ist, was sie bringen, das haben wir jetzt gerade gesehen. Und das werden wir noch deutlicher sehen, wenn wir jetzt das Ganze mal kritisch betrachten. Ein erster ganz wichtiger Kritikpunkt an der Bibelkritik ist der: Jesus Christus, der Sohn Gottes, schreibt den Pentateuch Mose zu. Ich habe da eine ganze Reihe von Bibelstellen aus den Evangelien zusammengestellt auf dem Blatt. Schlagen wir mal auf, Matthäus 8, Vers 4. Es geht da um die Heilung des Aussätzigen. Er wird geheilt und der Herr sagt, Vers 4, und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und bringe die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. In 3. Mose 13 wird beschrieben, wie man Aussatz diagnostiziert, wie die Priester das diagnostizieren mussten. Und Kapitel 14 gibt genaue Anweisungen, wenn jemand wirklich von Aussatz geheilt worden ist, welche Opfergaben er dann darbringen muss. Nach der Bibelkritik ist das ein P-Dokument, ja? Aus ganz später Zeit, babylonische Gefangenschaft und später. Aber der Jesus sagt, Mose hat diese Gaben angeordnet. Also so gibt es eine ganze Reihe von Stellen. Vielleicht noch Matthäus 19, 8. Da geht es um die Frage der Ehescheidung. Und der Herr Jesus nimmt da Bezug auf das Gebot in 5. Mose. Ich lese Matthäus 19, Vers 7 schon. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Moses geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Moses hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht also gewesen. Also diese Gesetzesregelung wegen Ehescheidung, wie man sie findet in 5. Mose 24, da sagt der Herr Jesus, Mose hat das nicht geboten, den Scheidebrief, sondern er hat es zugelassen, gestattet. Aber er sagt also nicht, das war der Deuteronomist, der das geschrieben hat als Fälschung im Jahr 621 vor Christus, sondern das hat Mose, hat diese Anordnungen dort gegeben. So könnte man durch all diese Stellen hindurchgehen, die ich da angegeben habe, aber ich möchte noch speziell hinweisen auf Johannes 5, Vers 46, wo der Herr Jesus nämlich auf die ganzen 5 Bücher Mose Bezug nimmt. Da sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern: Denn wenn ihr Moses glauben würdet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also hier wird ganz klar Mose als der Autor dieser bekannten 5 Bücher Mose hingestellt. Und der Herr Jesus spricht sogar in der Mehrzahl, seine Schriften. Also in Bezug auf, dass es eben nicht nur ein Buch Mose gibt, sondern mehrere. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr seinen Schriften nicht glaubt, dann könnt ihr auch meinen Worten nicht glauben. Und da sehen wir, das war kein Zufall, dass die Bibelkritik genau mit den ersten Büchern der Bibel begonnen hat. Und dann hat man begonnen, auch in den weiteren Büchern immer wieder verschiedene Quellen auszumachen. Man ist auch an die Prophetenbücher herangegangen, hat auch die versucht zu zersetzen. Zum Beispiel Jesaja hat man genommen und gesagt, nein, 1 bis 39, das ist von Jesaja, aber dann Kapitel 40 bis 55, das ist von einem zweiten Schreiber, dem nennt man Deutero-Jesaja, und dann der Rest ist noch von einem dritten geschrieben worden. Und später hat man dann den ersten Jesaja auch noch in viele Quellen aufgestückelt. Also das hat sich so fortgesetzt bis zum Neuen Testament. Wenn man an den ersten Büchern Mose beginnt, das Wort Gottes zu zersetzen, dann nimmt es kein Ende. Und wenn man Moses Schriften nicht glaubt, dann kann man auch nicht den Worten Jesu glauben. Es ist eine Einheit. Und der Herr Jesus sagt ja auch in Johannes 10, Vers 35 am Schluss, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Man kann die Heilige Schrift nicht auflösen. Sie ist eine Einheit. Man kann also nicht menschliche Dinge und menschliche Quellen herausfiltern. Noch möchte ich hinweisen auf Johannes 7, 19. Da sagt der Herr Jesus im Tempel zu Jerusalem: Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Also der Herr Jesus sagt, die Tora, das Gesetz, und da verstanden alle die fünf Bücher Mose darunter, das ist die Tora. Mose hat euch die Tora gegeben. Also hier wird ganz klar Mose als der Autor der fünf Bücher Mose hingestellt. Und dann Vers 22, deswegen gab Moses euch die Beschneidung. Nicht, dass sie von Moses sei, sondern von den Vätern. Also Moses hat auch die Anordnung gegeben über die Beschneidung im Gesetz, die zurückgeht bis auf Abraham, 1. Mose 17. Nun merken wir, wer an Jesus Christus als Sohn Gottes glaubt, kann nicht der Bibelkritik glauben. Und andersrum, wer der Bibelkritik glaubt, lästert den Sohn Gottes. Und zwar muss er ihn lästern, als hätte er hier nicht die Wahrheit gesagt. So weit geht das. Also letztlich ist das eben ein Angriff auf die Person des Erlösers, des Sohnes Gottes. Ein zweiter Punkt, der Pentateuch und der Rest des Alten Testaments bezeugt die mosaische Verfasserschaft. Also wir lesen zum Beispiel schon in 2. Mose 24, wie Mose selber geschrieben hat während der Wüstenwanderung. 2. Mose 24, Vers 4. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Vers 7. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Dann könnte ich weiter verweisen auf 2. Mose 34. Auch dort sehen wir wieder das Schreiben. 4. Mose 33 möchte ich aufschlagen. Dies sind die Züge der Kinder Israel, welche aus dem Land Ägypten ausgezogen sind, nach ihren Heeren, unter der Hand Moses und Aarons. Und Mose schrieb ihre Auszüge auf, nach ihren Zügen, nach dem Befehl des Herrn. Und weiter könnte man verweisen auf 5. Mose 31, 9 und 11. Und jetzt über die fünf Bücher Mose hinaus, in Josua 1 wird bezeugt, dass die Bücher Mose von Mose stammen. Josua 1, Vers 7. Gott spricht zu Josua nach dem Tod Moses. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken, auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Was Kapitel 34 anbetrifft, von 5. Mose, da stirbt ja Mose. Wer hat das geschrieben? Nun, niemand behauptet, das hätte Mose geschrieben. Und auch im Judentum hat man den Tod Moses, die Beschreibung in 5. Mose, hat man Josua zugeschrieben. Das war nie ein Problem, das ist keine Frage. Aber alles Übrige, das kommt aus der Verwasserschaft von Mose. Und weiter habe ich verwiesen auf 1. Könige 2, Vers 3, 2. Könige 14, 6, 2. Könige 21, 8, Esra 6, Vers 18, Nehemia 13, 1, Daniel 9, 11 bis 13, Malachi 3, Vers 22. So eine Auswahl von Stellen im Alten Testament, die alle ganz klar das Gesetz Mose zuschreiben. Und 3.500 Jahre später wollen Leute dann kommen und sagen, wir wissen es besser. Die haben sich alle geirrt früher. Ein nächster Punkt auf dem Blatt. Unterschiedliche Gottesnamen besitzen eine geistliche Aussage und weisen nicht auf verschiedene Autoren hin. Das ist ganz wichtig. Übrigens ist ja interessant, es gibt ja nicht nur zwei Gottesnamen in der Bibel, Yahweh und Elohim, sondern es gibt, sagen wir mal, über 300 verschiedene Namen Gottes in der Bibel. Es ist eigentlich interessant, dass man die anderen Namen nicht auch benutzt hat, um verschiedene Quellen zu finden. Das wäre doch konsequent gewesen. Aber warum beschränkt man sich auf Yahweh und Elohim? Und nicht mal da kann man konsequent sein, weil in Javist-Texten findet man doch Elohim und kann also das gar nicht so durchziehen. Aber jeder Gottesname drückt etwas von Gottes Wesen und Gottes Herrlichkeit aus. Und die inspirierten Schreiber haben die Gottesnamen ganz gewählt, benutzt. Warum steht zum Beispiel in Kapitel 1 immer Elohim und in Kapitel 2 Yahweh, Elohim? Nun, wenn wir den Namen Elohim nachgehen in der Bibel, wie wird er verwendet? Dann kommen wir zum Schluss. Elohim bezeichnet Gott speziell als den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Er, der über allem, mächtig über allem steht. Darum Elohim, der Mehrzahl, der Plural der Ausdehnung. Aber Yahweh, das ist der Name, den Gott benutzt, zum Beispiel, wenn er mit Israel den Bund eingeht. Da stellt er sich ihnen ganz speziell vor als Yahweh. Ich will das aufschlagen in 2. Mose. Gott erscheint ja in 2. Mose 3 dem Mose im Feuerbusch. Und da stellt er sich vor als Ich bin, der ich bin. 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin, das ist die Umschreibung der Bedeutung von Yahweh. Yahweh heißt nämlich wörtlich der Seiende. Also ich bin, der ich bin. Und dann lesen wir in 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach also, sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und dann führt dieser Jahwe das Volk Israel aus Ägypten und schließt am Sinai einen Bund mit ihnen. Und so ist der Name Jahwe ganz besonders der Name des Bundes Gottes. Also Gott in Beziehung zu Menschen. Jetzt können wir das schon mal anwenden auf 1. Mose 1 und 2. In 1. Mose 1 wird die Schöpfung beschrieben als 6-Tage-Werk. Und zwar haben wir dort eigentlich eine Beschreibung umfassend in der Übersicht. In Kapitel 2 finden wir nun nicht mehr die Schöpfung einfach so beschrieben, sondern es geht ganz speziell um die Schöpfung des Menschen. Die wird nun ganz ausführlich beschrieben, wie Mann und wie Frau geschaffen wurde, wie die Frau geschaffen wurde und wie Gott einen Bund schließt mit Adam und ihm Gebote gibt. Also Kapitel 2 legt nicht mehr da geht es nicht mehr um die Schöpfung als Ganzes, sondern es geht speziell um die Schöpfung des Menschen und um die Bundesbeziehung Gottes zu Adam. Ja, und jetzt verwundert es uns nicht, warum Gott dort genannt wird Jahwe. Gott in Beziehung zum Menschen, in Bundesbeziehung zum Menschen. Aber warum dann Elohim? Ja, das ist nicht sehr oft in der Bibel, nicht das Übliche, dass Jahwe Elohim steht. Aber hier ist es beides, weil hier Gott auch als Schöpfer vorgestellt wird. Als Gott in Beziehung zum Menschen, aber auch als Schöpfer und darum Jahwe Elohim. Also ganz, ganz gewählt und entsprechend werden die Namen verwendet. Ich greife ein ganz anderes Beispiel heraus. Gehen wir zu 2. Chroniker 18. Da finden wir König Josaphat im Krieg. Er wird angegriffen, weil die feindliche Armee meint, Josaphat sei der König von Israel, vom Nordreich, und den wollten sie umbringen. Sie gehen auf ihn los und der gläubige König beginnt in der Not zu beten. 2. Chroniker 18, Vers 31. Und es geschah, als die Obersten der Wagen Josaphat sahen, denn sie sprachen, das ist der König von Israel. Da umringten sie ihn, um zu streiten. Und Josaphat schrie, und Jahwe half ihm, und Elohim lenkte sie von ihm ab. Jetzt haben wir in einem Vers beide Namen, Jahwe und Elohim. Ja, sollen wir jetzt zwei Quellen machen, ja? Jahwisten und den Elohisten. Das ist ein Unsinn. Aber wir haben Jahwe, der Gott in Bezug zum Menschen, und Jahwe half ihm. Und Elohim, den mächtigen Gott und Erhalter des Weltalls, und Elohim lenkte sie, die Armeen, von ihm ab. Da sehen wir, wie die Namen ganz bewusst verwendet werden. Ein ganz anderes Beispiel noch. Von Salomo haben wir 3 Bücher in der Bibel. Prediger, Sprüche und Hohes Lied. Im Prediger steht 40 Mal Elohim. Kein einziges Mal Jahwe. Aber in den Sprüchen, da finden wir, gut, der größte Teil ist von Salomo. Es gibt noch andere Teile dazu. Aber da finden wir 87 Mal Jahwe, 5 Mal Elohim. Und einmal Eloah, die Einzahlform. Ja gut, ist das jetzt vom Jahwisten? Und dann haben wir das Hohe Lied und dort finden wir 0 mal Jahwe und 0 mal Elohim. Von wem ist jetzt das? Also, im Prediger, da finden wir Salomo, der sich von Gott abgewandt hatte, und der so in seiner Gottesferne versuchte, den Sinn des Lebens zu finden. Da finden wir Elohim, nicht Jahwe. Denn er steht ja nicht in Beziehung zu Gott in diesen Erfahrungen. Darum ist Elohim das treffende Wort. Er ist kein Atheist geworden, aber diese Bundesbeziehung zu Gott hatte er gebrochen. Aber in den Sprüchen, da finden wir die Weisheit eines Vaters, göttliche Weisheit, die er seinen Söhnen weitergibt. Und gewissermaßen die Weisheit, die Gott seinem Volk weitergibt, um in diesem Leben bestehen zu können. Und da ist eben der charakteristische Name Jahwe. Gott in Beziehung zum Menschen. Und das Hohelied hat wieder einen ganz speziellen Charakter. Ich habe am letzten Bibelstudientag in Herznach das Hohelied behandelt, kann man also eine Kassette darüber hören. Also auch dort wieder ein ganz anderer Charakter in der Botschaftsübermittlung. Also es lohnt sich, auf die Namen Gottes genau zu achten. Ich mache das beim Bibellesen, habe ich das immer so gemacht. Ich habe eine spezielle Farbe genommen und immer wieder die Namen Gottes im Text habe ich mir farbig angestrichen. Zum Beispiel orange. Und dann findet man die Namen Gottes sehr schnell wieder. Und da kann man so die Bibelseiten durchblättern und bald hat man 300 Namen beieinander. Und jeder Name sagt ja etwas über Gottes Herrlichkeit aus. Und es lohnt sich also überhaupt das Studium der Namen Gottes so zu betreiben, so lernt man Gott immer besser kennen. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Punkt in unserer Kritik an der Kritik. Als Argument wird ja immer wieder gebracht, es gibt verschiedene Quellen, weil der Text in sich widersprüchlich sei. Also die fünf Bücher Mose widersprechen sich innerlich und das weist doch hin auf verschiedene Autoren. Ja gut, wo widersprechen sie sich? Ja, zum Beispiel Kapitel 1 und 2. Und da wird zum Beispiel gesagt, eben in Kapitel 1, da wird die Schöpfung als Ganzes beschrieben, aber in Kapitel 2 ist das ganz anders. Das ist kein Widerspruch. Das ist eine andere Sichtweise. Werden zuerst die Tiere erschaffen und dann der Mensch? Tiere am fünften und Anfang sechsten Tag und dann kommt der Mensch. Aber in Kapitel 2 wird zuerst der Mensch erschaffen und dann die Tiere. Das ist ein Widerspruch. Ja, lesen wir 1. Mose 2. Vers 7. Und der Herr Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und dann in Kapitel 2, Vers 18. Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hülfe machen, seinesgleichen. Und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, das sollte sein Name sein. Dann sagt man, ja gut, ist doch klar, da war der Mensch zuerst da und dann sucht Gott eine Entsprechung und er macht mal zuerst die Tiere. Er macht dann anschließend die Tiere. Das ist ein Widerspruch. Was kann man da machen? Ja, man muss wieder mal über Hebräisch nachdenken. Die hebräischen Zeitformen sind anders als die Zeitformen im Deutschen. Und die Zeitform, die hier verwendet wird, kann man übersetzen mit Präteritum, also 2 Vers 19, und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes. Oder man kann es, was an verschiedenen Stellen absolut zwingend ist, mit Plusquamperfekt übersetzen. Also vor Vergangenheit. Und dann heißt es eben so, der Herr Gott hatte ja aus dem Erdboden alles Getier des Feldes gebildet und alles Gevögel des Himmels Und so brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Ja gut, der Widerspruch hängt nur von der Übersetzung ab. Ob man imperfekt, also Präteritum übersetzt oder Plusquamperfekt, aber der ist nicht im Text drin enthalten. Das ist in unseren Köpfen, je nachdem, wie falsch wir übersetzen oder wie richtig. Und man muss natürlich den Bibeltext nicht so übersetzen, dass er einen Widerspruch ergibt, sondern man muss ihn so entsprechend der Grammatik übersetzen, dass er eben in sich schlüssig ist. Und an anderen Stellen, wo das Gleiche ist, sieht man, es geht nicht, diese Zeitform darf man auf keinen Fall mit Präteritum übersetzen, denn das ist hier vorzeitig verstanden. Und da geht der Text auf. Oder ein anderes Beispiel. Die Sintflutgeschichte, da wird behauptet, das sind zwei Texte, die ein Redaktor ineinander gewoben hätte. Da gäbe es eine javistische und eine elohistische Schicht. Ja. Und ich mag mich noch erinnern, wie es war, auf dem Gymnasium hat ein Kollege von mir, das war ein Jude, aber der mit Glauben überhaupt nichts zu tun hatte, seine Mutter war übrigens mit Rabbin in die Schule gegangen, mit ihm habe ich viele Diskussionen gehabt und er hat dann Freifach Archäologie genommen. Und was macht der Mann in Archäologie? Er bringt ihnen die Quellenentscheidungstheorie bei. Da kommt er, strahlend zu mir. Siehst du, das widerspricht sich in dem Sintflutbericht. Denn da heißt es in Kapitel 7, dass es 40 Tage und 40 Nächte geregnet habe. 7, Vers 12. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Aber dann in Vers 24 heißt es, und die Wasser nahmen zu auf der Erde 150 Tage. Siehst du, eine Schicht, die hat eben die Überlieferung von 40 Tagen Regen und eine andere Schicht im Text spricht von 150 Tagen. Und dann bin ich in das Hebräische gegangen und da bin ich freudenstrahlend gekommen. Ich habe gesagt, ja, das ist das Wort Gavar in Vers 24 und das heißt nach Wörterbuch stark sein, nicht stark werden. Also man muss übersetzen wie die alte Elbefelder und die Wasser hatten Überhand auf der Erde 150 Tage. Es geht also so, Der Text sagt, 40 Tage und 40 Nächte hat es geregnet, da haben die Wasser zugenommen, aber dann waren die Wasser eben als Überschwemmung da während 150 Tagen und erst danach, das wird beschrieben in Kapitel 8, nahmen die Wasser dann nach und nach ab. Aber wenn man an die Bibel herangeht, bereits mit dem Vorwissen, es muss Widersprüche haben, da findet man sie dauernd. Und dann ist man auch gar nicht mehr bereit, sich zu überlegen, ja, gäbe es da eine Lösung? Darum kommen die auch gar nicht auf die Lösung. Also, scheinbare Widersprüche zwischen angeblichen Dokumenten lösen sich durch gründliches Bibelstudium. Ein weiterer Punkt ist, in der Bibelkritik finden wir westliches Denken. Man hat hier keinen Sinn für orientalische Texte. Es ist nämlich so, das Hebräische hat eine Eigenart von ihrem Aufbau, vom Aufbau der Sprache her. Man kann nicht Nebensätze bilden, wie wir das im Deutschen machen. Also Fritz ging aus dem Hause hinaus, nachdem er zuvor noch seine Sachen geholt hatte, wobei er noch seine Mutter fragte, merken wir diese Verschachtelung, ja? Im Hebräischen werden in der Erzählung die Verben einfach immer mit und angesetzt. Ja? Also Hans ging aus dem Haus hinaus. Und er hatte die Sachen geholt. Und er fragte seine Mutter, Man sagt ein parataktischer Aufbau. Das hängt mit der Struktur der Sprache zusammen. Und das ermöglicht viel mehr, dass man Texte auseinanderreißen kann. Oder? Weil jeder Satzteil so schön für sich steht, kann man das viel einfacher im Hebräischen tun, Texte auseinanderreißen, als im Deutschen. Aber man hat da einfach zu wenig Sinn für das typisch Hebräische. Und in der ganzen Sache hatte man keine objektiven Beweise, also keine außerbiblischen Inschriften. Man hatte auch nie irgendwelche solche javistischen Fragmente gefunden oder elohistische. Keine Spur. Also es gibt keine objektiven Beweise. Und man kann dem sagen, das ist ein desintegriertes Vorgehen. Man geht also schon an die Bibel heran, indem er annimmt, da gibt es Widersprüche. Man sucht nicht die Zusammenhänge und die Linien, man sucht das Ganze zu zerreißen. Und das ist ein Kreisdenken. Also wenn ich an die Bibel herangehe und sage, es hat verschiedene Quellen, und dann reiße ich alles auseinander und dann sage ich, siehst du, es gibt tatsächlich verschiedene Quellen. Das ist ein Kreisdenken. Ein wichtiges Argument im 19. Jahrhundert gegen die mosaische Verfasserschaft war die Behauptung, damals konnte man gar noch nicht schreiben. Die Israeliten waren noch so primitiv, die hätten gar nicht die 5 Bücher Mose verfassen können. Nun, im gleichen 19. Jahrhundert hat man dann die großen Ausgrabungen gemacht im Irak. Keilschrifttafeln kamen ans Licht. Und im 19. Jahrhundert konnte man plötzlich die Hieroglyphenschriften in Ägypten entziffern. Eine ganz neue Welt ging auf. Und man stellte nach und nach fest, die Schreibkunst war bekannt schon lange, lange vor Abraham. Nicht nur erst vor Mose, sondern schon lange vor Abraham. Gut, hätte man immer noch sagen können, ja gut, aber die Keilschrift in Babylonien, das war eine Silbenschrift. Also ein Zeichen für eine Silbe. Und da muss man etwa 600 Zeichen kennen, um Texte lesen und schreiben zu können. Und ähnlich in Ägypten, diese Schrift besteht aus Zeichen, die bedeuten ganze Wörter oder Silben oder einzelne Konsonanten. Aber im Text ist das durchgemischt. 600 Zeichen muss man da kennen, um Texte lesen zu können. Aber die Bibel ist geschrieben worden in einer Buchstabenschrift mit etwas mehr als 20 Buchstaben. Da hätte man immer noch sagen können, ja gut, aber zur Zeit von Mose gab es die Buchstabenschrift nicht. Muss man ein bisschen warten. Und man ist immer in der Archäologie immer weiter zurückgekommen. Der nächste Punkt hier auf dem Blatt. Die Buchstabenschreibkunst war in der Zeit von Mose bekannt. Immer wenn ich eine Gruppe nach Israel führe und mit denen ins Israel-Museum gehe, das ist natürlich das erstklassigste Museum für biblische Archäologie. Und da sind die großartigsten Funde zu sehen, original aus den vergangenen Jahren. Und da zeige ich immer den Geser-Scherben. Ja, einfach ein Stück Scherben, ja, aber ein wertvolles Stück. Ich hätte das zu Hause. 17. Jahrhundert vor Christus, und da steht drauf, nur drei Buchstaben, KLB. Man kann das lesen als Kaleb. Aber das ist die älteste datierte Inschrift. Es gibt noch nicht genau datierte Inschriften in der Sinai-Wüste. In Serabit el-Khadim gibt es ein Ausgrabungsort für Bodenschätze. Da haben Kanaaniter dort gearbeitet und die haben in kanaanitischer, will sagen hebräischer Schrift, haben sie Dinge in die Felsen eingeritzt. Und da sagt man, das stammt etwa aus der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Also etwa Zeit von Mose. Da kann man es halt nicht genau datieren, aber der Geser-Scherben ist datiert worden auf 17. Jahrhundert vor Christus und den hat man gefunden im Land Israel. Also nicht im Libanon, nicht in Jordan, nicht in Irak, sondern in Israel findet man den ältesten Hinweis auf die Buchstabenschrift. Das war eine sensationelle Sache. Die Buchstabenschrift vereinfachte alles so, dass nämlich selbst Kinder lesen können. Früher war das alles mit Keilschrift und mit Hieroglyphenschrift war das Sache von Berufsleuten, also Berufsschreibern. Aber jetzt ist das plötzlich möglich. Wir haben das auch bei unseren Kindern auch bei gewissen erlebt. Die haben schon, bevor sie in die Schule gingen, haben die Schreiben und Lesen gelernt. Das ist so einfach, Schreiben. Mit ein paar Buchstaben, anstatt 600 Zeichen. Und darum war die Erfindung der Buchstabenschrift so etwas Bedeutendes. Und diese bedeutende Erfindung wurde benutzt von Anfang an in der Bibel. Und darin liegt ein Programm. Gott möchte sein Wort uns Menschen weitergeben. Aber nicht nur für bestimmte Berufsstände, professionelle Spezialisten, sondern auch für Kinder. Kinder, die können diese Buchstabenschrift lernen. Also da liegt bereits ein Programm Gottes drin. Die Bibel nicht nur für alle Völker, sondern auch für alle Altersklassen und Menschengruppen. Ein nächster Punkt, gerade diese Entdeckungen im Irak und in Ägypten, wo man sieht, die Schreibkunst geht zurück bis in die Zeit nach der Sintflut. Da hat man gesehen, die semitischen Völker waren geprägt durch schriftliche Überlieferung und nicht durch mündliche Tradition. Also all diese Inschriften aus Sumerien, Südirak, Babylonien, Südirak, Assyrien, Nordirak, Israel und so weiter machen deutlich, die semitischen Völker waren nicht interessiert, wichtige Dinge mündlich von Generation zu Generation weiterzugeben, sondern schriftlich. Und schon die alten Babylonier haben Sicherheiten eingebaut beim Abschreiben von wichtigen Tafeln, dass man da nicht etwa beim Abschreiben zum Beispiel mit dem Auge springt und eine Zeile vergisst, dass man also die Zeilen ausgezählt hat und das total hingeschrieben hat, damit der Abschreiber genau die gleichen Zeilen wieder schreiben konnte und wieder mit Auszählen kontrollieren konnte. Das ist ganz anders. Was waren die Helvetier damals? Die konnten nicht schreiben. Und die Barbaren noch nördlicher, die Germanen und ja, was haben die damals getan? Die haben eben mündlich überliefert. Was ist das älteste Schriftstück, das wir auf Deutsch haben? Das Nibelungenlied um 700 nach Christus. Ja, in unserer Kultur hat man die Dinge mündlich weitergegeben, natürlich, aber nicht im nahöstlichen Raum. Und man sieht also schon, auch die Babylonier haben ihre wichtigen Texte ganz getreulich weitergegeben. Man hat zum Beispiel Keilschrifttafeln gefunden, der gleiche Text mit einem Abstand von etwa 1000 Jahren. Und dann hat man festgestellt, wie haben die exakt kopiert über 1000 Jahre hinweg? Und die Hebräer, die Juden, die Israeliten, sie sind Semiten. Und das war schon rein von ihrer Kultur, ganz abgesehen vom Glauben her, war das ganz wichtig, dass man eben Dinge, wichtige Dinge schriftlich weitergibt und nicht mündlich. Kann man also die ganze Oraltradition kann man vergessen und in den Abfalleimer werfen. Das entspricht nicht den Tatsachen im alten Orient. Weiter hat man entdeckt, die Bundesschlüsse in 1. Mose 17. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und auch das 5. Buch Mose war ja eine Bundesbestätigung. Am Ende der Wüstenwanderung macht Mose noch einmal mit Israel, mit der jungen Generation, die ins Land soll, einen Bund. Also das 5. Buch Mose ist ein Bundesbuch. Und die Art und Weise, wie das Bundesbuch aufgebaut ist und wie der Bundesschluss in 1. Mose 17 aufgebaut ist, entspricht genau den Bundesschlüssen um 1500 vor Christus herum. Und zwar hat man hethitische Inschriften gefunden. Und hat gesehen, wie haben die Hethiter Bündnisse geschlossen im Nahen Osten in der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Da haben wir gesehen, die haben ein ganz bestimmtes Bundesschema. Da habe ich entdeckt, das ist genau das gleiche Schema in 1. Mose 17. Das 5. Buch Mose ist genau nach dem hethitischen Bundesschlussschema aufgebaut. Ja gut, wie soll denn dann diese Texte aus der Mitte des 1. Jahrtausends kommen? 1000 Jahre später? Gut, ein Schlaumeier könnte sagen, ja, das war da üblich, aber vielleicht hat man es auch im 1. Jahrtausend vor Christus immer noch manchmal Bündnisse so geschlossen, wenn das auch nicht so üblich war. Aber es ist so, dass die Hethiter sind als Volk untergegangen, so am Ende des 2. Jahrtausends vor Christus. Und damit auch ihre Art der Bundesschlüsse. Es passt einfach nicht. Also das 1. Mose 17 gehört in die Zeit des 2. Jahrtausends hinein, auch das 5. Buch Mose. Ich habe hier verwiesen auf Kühling und Kitchen in der Bibliografie. Kühling zur Datierung der Genesis P-Stücke, das war seine Doktorarbeit, da geht er sehr stark auf 1. Mose 17 ein. Und dann habe ich verwiesen auf das Buch von Kitchen, K.A. Kitchen, Ancient Orient and Old Testament. Und da geht er prinzipiell auf diese Bundesschlüsse ein und zeigt, diese Quellenentscheidungstheorie ist ein Unfug. Noch eine Erklärung, wer Kitchen ist. Kitchen ist heute der anerkannte Ägyptologe schlechthin. Also einer der führenden der ganzen Welt. Er ist gläubig. Und als Altorientalist hat er dieses Buch geschrieben und er sagt, was die Theologen da geleistet haben im 19. Jahrhundert, das sind Schreibtischtheorien. Die haben überhaupt nicht unser Material berücksichtigt, was wir da im Nahen Osten gefunden haben. Hätten sie das berücksichtigt, wären sie nie auf diese Idee gekommen. Das sagt er zum Beispiel in dem Buch, wir haben in Ägypten Texte gefunden, wo wir wissen, das ist alles von einem Autor. Ja, und da findet man verschiedene Götternamen für den gleichen Gott. Kann unmöglich von zwei Quellen herkommen. Oder man findet genau das Schema, etwas wird beschrieben im Überblick und dann wird nochmals darauf eingegangen in einem zweiten Abschnitt. Das ist genau wie 1. Mose 1 und 2. 1. Mose 1 gibt die Übersicht und dann Kapitel 2 geht auf das Detail ein, nimmt also wieder Bezug und geht zurück. Das finden wir, das war üblich im Nahen Osten, so oder im Mittleren Osten so zu schreiben. Das haben die Theologen alles nicht berücksichtigt. Und dann nächster Punkt, die Quellen werden nicht ernst genommen. Man unterschiebt ihnen Betrug. Und es ist ganz wichtig, in der Geschichtswissenschaft und in der Archäologie, wenn man einen Text findet, geht man zuerst davon aus, dass dieser Text glaubwürdig ist. Also genau wie vor Gericht, in dubio pro reo, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Also man darf nicht vorverurteilen. Und wenn man jemanden in Frage stellt als Zeuge, dann muss man den Beweis dafür antreten. Und so macht man das in der Geschichtswissenschaft, geht man also bei den Quellen zuerst mit einer positiven Haltung heran. Das ist das Übliche. Nur die Theologen, ich muss sagen, die liberalen Theologen, die haben das anders gemacht. Die erlauben sich also das, was man in anderen Zweigen sich nie erlauben dürfte. Darum habe ich geschrieben, solches Vorgehen ist in der Geschichtswissenschaft und in der Archäologie nicht erlaubt. Nächster Punkt, die verschiedenen liberaltheologischen Schulen widerlegen sich gegenseitig. Das haben wir anschaulich gesehen in diesen über 250 Jahren Geschichte der Bibelkritik. Dann noch der drittletzte Punkt, na, den habe ich schon erklärt, man hat nie irgendwelche Quellen wie JEDP gefunden. Zweitletzter Punkt, die liberal-theologische Geschichtsdarstellung Israels steht im Widerspruch zur Archäologie und zu den Fakten der Altorientalistik. Also, man hat die Geschichte einfach revidiert, so wie die Kommunisten auch. Die Geschichte, wo sie ihnen nicht gepasst haben, haben sie auch revidiert, ja. Da können uns alle, die aus Osteuropa kommen und aus Russland, können uns da ein Lied singen. Einfach die Tatsachen verdreht. Und genau das Gleiche hat man gemacht in der liberalen Theologie mit der biblischen Geschichte. Aber das, was Sie da dargestellt haben, das steht völlig im Widerspruch zu dem, was man ausgräbt im Nahen Osten. Und schließlich ein ganz wichtiger Punkt. Der übernatürliche Ursprung des Pentateuch ist durch die erfüllte Prophetie erwiesen. Ich nehme zum Beispiel 5. Mose 28, Vers 64. Da sagt Mose, wenn ihr euch, Volk Israel, nicht an Gottes Gebote haltet, dann werden alle diese Gerichte über euch kommen. Vers 64, einfach als Beispiel herausgegriffen, neben vielen, vielen anderen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ja, wann sind die Juden über die ganze Welt zerstreut worden? Ab dem Jahr 70 nach Christus. Da war auch nach den Kritiken war der Pentateuch schon längst beieinander, ja? Als Fälschung. Ab erst im Jahr 70 ist es erfüllt worden. Und zwar in einem jahrhundertedauernden Prozess wurden die Juden aus dem Land herausgerissen und zerstreut über alle 5 Kontinente und dort dauernd verfolgt, so wie es heißt in Vers 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, Erlöschen der Augen und Verschmachten der Seele. 13 Millionen Tote und das jüdische Volk in alle 5 Kontinente zerstreut und dauernd 2000 Jahre hindurch gehasst und verfolgt. Und dann lese ich weiter und man könnte meinen, das sei jemand, der in den KZs des Dritten Reiches zur Zeit von Hitler geschrieben hätte. 66. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten. Und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Das ist genau Auschwitz. Ja. Und das 5. Buch Mose soll eine Fälschung sein, eine Lüge. Wie konnte dann dieser Lügner die Zukunft so präzise bis ins 20. Jahrhundert beschreiben? Das ist nicht ein Mensch, der hier Autor ist, sondern es ist Gott, Jahwe, der Gott, der ewig ist und über Zeit und Raum steht. Solche Prophetie finden wir nur in der Bibel und in keiner anderen Religion. Und wie hat die Bibelkritik angefangen? Gott gibt es, aber es gibt keinen Gott, der zu den Menschen spricht und sich durch sein Wort offenbart. Aber gerade die erfüllte Prophetie, beginnend mit dem Pentateuch, erschüttert die ganze philosophische Grundlage. Es stimmt einfach nicht, was die Aufklärer gesagt haben, es gibt kein Wort Gottes, es gibt keine echte Prophetie. Das haben wir ja übrigens so verfolgt. Warum hat man Jesaja aufgesplittert in mehrere Quellen? Ich habe davon schon gesprochen. Ganz einfach. In Kapitel 44 wird der König Kores von Persien vorausgesagt, wie er einmal die Juden wird aus der Gefangenschaft zurückkehren lassen und der Tempel und Stadt soll wieder aufgebaut werden. Dann haben die Kritiker gesagt, das geht ja gar nicht. Das kann ja gar nicht Jesaja geschrieben haben, um 720 vor Christus. Das geschah ja erst 538 vor Christus. Wie kann man 170 Jahre im Voraus eine solche Prophetie machen und dann noch den Mann mit Namen anführen? Das geht ja nicht. Also das muss ein anderer geschrieben haben. Später, und zwar hat er es so geschrieben, als wäre es eine Prophetie, und hat das an Jesaja zugeschrieben, um den Leuten zu sagen, seht ihr, das haben wir alles vorausgesagt. Und jetzt ist es in Erfüllung gegangen. Also die sagen, es ist gar nicht möglich, echte Prophetie, darum muss das später sein. Es muss eine andere Quelle sein. So haben die immer wieder gearbeitet, aber wir können am laufenden Band können wir ihnen zeigen, ja halt, die Prophetie hat sich erfüllt. Und zwar über die Zeit hinaus, obwohl man das 1000 Jahre jünger machen wollte. Aber sie können Sie können das 5. Buch Mose nicht ins 20. Jahrhundert versetzen, oder? Das geht nicht. Da können wir jetzt sagen, aber die Prophetie geht weiter bis in unsere Zeit. Erfüllt sich ganz genau, damit wird eure materialistische, gottlose Philosophie in den Fundamenten erschüttert. Wir bauen auf Fakten auf, aber ihr müsst die Augen vor diesen Fakten verschließen. Ja, da sind wir am Ende. Oder die Bibelkritik ist am Ende. Und wir sind am Schluss.